Religion ist mit Wissenschaft nicht vereinbar, ist für uns als Muslime kompletter Schwachsinn.
Ist absoluter Humbug. Gott selber verankert den Sinn des Menschen. Warum bin ich überhaupt hier? Und das war auch der Grund, warum die Muslime in ihrem goldenen Zeitalter, schon im 8. Jahrhundert, mit Wissenschaft immer motiviert waren, mehr zu studieren. Wir müssten eigentlich unseren Kindern in der Schule sagen, wenn du reingehst und in den Biologieunterricht sitzt, du studierst die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist auch islamische Bildung. Mit ihm, dem Koran und den Beispielen im Koran, wird Allah sehr viele Menschen recht leiten und sehr, sehr, sehr viele Menschen irreleiten. Aber wen wird er irreleiten? Nur diejenigen, die wirklich ein korruptes Herz haben. Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Existenz sticht er überall ins Auge. Du musst nur richtig hinsehen.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah geht es euch gut. Wir haben letzte Woche über welches Thema gesprochen? Wer kann sich erinnern? Es wird immer noch interaktiv sein, egal ob auch wenn nur drei Leute hier sind. Ist mir egal. Es kann ein einziger da sitzen. Wir machen dann Smalltalk so gemeinsam. Haha, Yusuf, worum ging's? Ha? Da, sehr gut, du kriegst einen Mitarbeitsplus. Also, wir haben darüber über Dua gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was sind die Dinge, die wir beachten sollten, wenn wir mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Und während das Prinzip mit der Jobbeschreibung und auch mit der Beziehung zum Chef am Arbeitsplatz uns gut geholfen hat und damit wir uns diese beiden Prinzipien im Kopf behalten, lassen wir das hinter uns und wir sprechen über ein Thema, das weniger Thema, es ist ein Thema, aber auch ein Konzept im Islam, das so wichtig ist, ich würde behaupten, darauf basieren, wenn man das Thema versteht, dieses Konzept versteht, dann wird es einem sehr leicht fallen, die Wahrheit über den Islam konkret besser zu verinnerlichen, dass man versteht, warum der Islam so diesen Wahrheitsanspruch für sich legt, dass der Islam die Wahrheit ist. Oder auch diese Überzeugung davon, warum der Islam so eine schöne Weltanschauung hat. Okay? Und das eine Prinzip, das wir heute durchgehen werden, ist das Wort Ayah. Was ist das Wort Ayah im Islam? Und dafür möchte ich eine kleine Einführung oder ein kleines Gedankenexperiment machen. Und dafür habe ich dieses tolle Glas Wasser geholt. Und meine Frage ist jetzt an euch alle hier: Ist dieses Glas halb voll oder ist dieses Glas halb leer? Wer sagt, das Glas ist halb leer? Will die Hände sehen. Ah, sehr gut. Wer sagt, es ist halb voll? Wer wird gar nicht antworten, egal was ich frage? Okay. Wir sagen, warum halb voll? Warum sagst du halb voll? Ja. Es ist halb voll, aber man kann ja auch sagen, es ist halb leer, richtig? Das ist dann dieser bekannte Konflikt oder ich sage mal diese bekannte Frage. Bist du eher ein Optimist oder bist du eher ein Pessimist, richtig? So, jetzt stellt sich mal die Frage, was denkt ihr, hat den Optimisten dazu gebracht, dass er sagt, das Ding ist halb voll, meine ich. Und warum sagt der Pessimist, das Ding ist halb leer? Was bringt jemanden dazu, ja?
Also ich würde sagen, der Optimist hat immer ein ganz leeres Glas.
Und okay.
Der Negative hat immer ein ganz volles Glas. Und deswegen bin ich halt wirklich, das noch halb voll.
Subhanallah. Das ist eine gesamte Geschichte erzählt. Ihr werdet nie wieder ein halb leeres Glas irgendwo, ein halb volles Glas, wieder gleich sehen nach dieser Geschichte. Aber es stimmt. Was die Schwester gemeint hat eigentlich, ist, eine bestimmte Erfahrung hat den Optimisten und auch den Pessimisten dazu gebracht, das, was er sieht, auf eine bestimmte Art und Weise zu interpretieren. Etwas in ihm hat dazu veranlasst, eine bestimmte Erfahrung, die dazu veranlasst, die Realität oder das Glas so zu sehen, wie er es gerade sieht. Halb voll oder halb leer. Und wenn man das jetzt aufs gesamte Leben ausrichtet, dann besteht unser gesamtes Leben aus genau solchen Entscheidungen. Unser gesamtes Leben besteht daraus, wie wir anhand unserer Erfahrungen bestimmte Sachen interpretieren. Sind sie entweder so oder sind sie entweder so? Und eine Sache, die den Koran extrem ausmacht, ist, dass er uns eine bestimmte Weltanschauung geben möchte, wo er sagt, dieses Ding, wie du es siehst, also wenn wir zum Beispiel sagen, du siehst das Glas, und dann stellt sich jetzt die Frage, welche Antwort würde der Koran uns geben? Was ist die Antwort dazu? Was ist die koranische Antwort, ob das Ding halb voll oder halb leer ist? Was denkt ihr? Ist halb voll. Warum? Richtig.
Weil der Islam einem grundsätzlichen Optimismus beibringt, dass man Dinge grundsätzlich in einem positiven Sinn sieht. Dass man grundsätzlich ein Glas halb voll sieht, nicht halb leer. Das bedeutet, genau da, wo du die Sachen siehst, möchte der Islam reinkommen und dir und eine bestimmte Weltanschauung mitgeben. Aber der Koran macht das ja nicht nur, wenn es um Wasser geht, sondern er macht das mit allen Sachen in deinem Leben. Der Koran möchte uns eine bestimmte Weltanschauung zu allen Dingen in deinem Leben, die du machst. Egal, was du in deinem Leben erkennst. Und das Konzept, anhand dem der Koran das macht, ist das Prinzip von Ayah. So, wer hat denn so eine Übersetzung für mich, was Ayah ist? Was ist die Übersetzung von Ayah? Also wenn ihr so einen Koran aufmacht, eine Übersetzung vom Koran, was ist eine Übersetzung von Ayah?
Ja.
Wunder, okay, eine. Was noch? Vers, habt ihr noch was? Okay. Vers an sich ist eigentlich, ja, hast du noch was?
Zeichen
geht auch, ja. Wunder, Zeichen und auch Vers, alle drei sind eigentlich nur ein Gesicht von dem, was Ayah sein kann. Nur eine Interpretation. Aber Vers ist das, was am meisten, mit dem meistens die Leute Ayah übersetzen. Aber es ist grundsätzlich kein richtiger Begriff. Manche Leute sagen auch zum Beispiel Sätze. Warum kommen sie auf Sätze? Warum sagen die Leute, wird meistens eine Ayah übersetzt als Satz? Woran kann das liegen? Richtig. Es gibt einen Koran, du machst einen Koran auf, Alif Lam Mim, Zalika Kitabu La Rayba Fih, du siehst das, du denkst, okay, das ist ein Satz, also das ist dann eine Ayah, das wird dann so übersetzt. Das Problem ist, Vers als Wort selber hat die Assoziation mit einer Poesie. Vers an sich interpretiert man, vergesst mal kurz den Aspekt des Korans. Wenn man Vers sagt, womit assoziiert man das meistens? Du hast ein Gedichtsbuch und du sagst, der Vers hat mich irgendwie extrem berührt. Richtig? Aber was ist die eine Sache, wo der Koran sagt, das ist er hundertprozentig nicht? Poesie. Die eine Sache, wo der Koran immer wieder sagt, es ist kein Sha'r, es ist keine Poesie. Und auch der Begriff selber ist eher biblisch versetzt. Die Bibel hat Verse. Aber wenn du in den Koran schaust, dann hat es auch diese These, besonders wenn man das mitnimmt, ist, dass Orientalisten, wenn sie als in den Koran studiert haben, sie haben direkt die Worte im Koran als Vers assoziiert. Und es hat ein bisschen diese Idee mitgebracht, dass der Prophet ﷺ wegen seinen Handelsreisen nach Syrien etc. eben aus der Bibel Sachen, Verse genommen hat und die dann im Koran mitgemischt hat. Weil es wird ein biblischer Begriff im Kontext des Koran gegeben, was dir eine Vorstellung von dem Koran gibt, die eigentlich nicht der Tradition entsprechen. So. Und es gibt auch zum Beispiel die Übersetzung vom Satz. Warum funktioniert die Übersetzung für Satz von Ayah nicht? Denk mal kurz an, was eine Ayah im Koran sein kann. Denk mal kurz nach. Alif, Lam, Mim. Das sind drei Buchstaben. Kann ABC ein Satz sein im Deutschen? Sogar eine Ayah kann sogar ein einziges Wort sein. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Alam al-Quran. Nicht wahr? Der extrem Fürsorgliche. Das ist eine Ayah. Ist das ein Satz? Der extrem Fürsorgliche? Kannst du das so sagen? Dann sagen Grammatik, sagen die, wo ist das Verb, wo ist das Prädikat? Da fehlt noch viel. Sogar manchmal kann eine Ayah mehrere Sätze auf einmal sein. Zum Beispiel, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Das sind vier Ayats, das ist alles ein Satz, grammatikalisch gesehen. Also passt doch die Übersetzung Satz nicht. Deswegen, das Beste, womit man eine Ayah verstehen sollte, grundsätzlich, ist, es gibt keine Übersetzung. Nimm den Begriff so, wie er ist. Du sagst dir auch nicht mehr und dann sagst du, wie übersetze ich jetzt mehr auf eine bestimmte Art und Weise. Mehr ist mehr. Tisch ist Tisch. Eier ist Eier. Nimm das Prinzip, das Konzept im Islam, im Koran, so wie es ist, so wie es beschrieben wird. Und übersetze es nicht. Und da wird auch die Macht von dem Begriff viel mehr in deinem Hinterkopf bleiben und auch für als Muslime viel mehr eine spirituelle Macht und einen spirituellen Effekt auf dich haben. Jetzt stellt sich die Frage, was bezeichnet Allah subhanahu wa ta'ala alles als Ayah im Koran? Und da habe ich einige Ayat hier und da sollte eigentlich schon ein erster Hinweis sein, was alles eine Ayah sein kann. In Surah 10, Ayah 6, Wahrlich, im Wechsel von Tag und Nacht und in dem, was Allah in den Himmel und auf der Erde erschaffen hat, sind Ayat für Leute, die gottesfürchtig sind, die Taqwa haben. Surah 42, Ayat 29. Zu seinen Ayat gehört die Schöpfung der Himmel und der Erde und das, was er an Lebewesen in beiden ausgebreitet hat. Und er hat die Macht, sie zu versammeln, wenn er will. Dann Surah 45, Ayat 3 bis 6. Wahrlich, in den Himmel und auf der Erde sind Ayat für die Gläubigen. Und in eurer eigenen Schöpfung und in dem, was er an Tiere verstreut hat, sind Ayat für Leute, die fest überzeugt sind. Und im Wechsel von Tag und Nacht und in den Lebensunterhalt, den Allah vom Himmel herabgibt, den Rizq, den er vom Himmel herabgibt, wodurch er die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Und im Wechsel der Winde sind Ayat für Leute, die verständig sind oder die Verstand haben. Das sind die Ayat Allahs, die wir dir der Wahrheit gemäß verkünden. An welche Aussage wollen sie dann nach Allah und seinen Ayat glauben? Dann, Surah 41, Ayat 53, wir werden ihnen unsere Ayat in den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Was die Wahrheit? Islam, Koran. Allah wird ihnen, den Menschen und dir, die Ayat so lange zeigen, bis dir der Verstand kommt, dass es die Wahrheit von Allah ist. Genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist? Dann Surah 12, 105. Und wie manch eine Ayah in den Himmel und auf der Erde gibt es, an dem sie vorbeigehen, während sie sich davon abwenden. Und dann Surah 41, Ayah 13. Ein Buch, welches Buch? Dessen Ayat, welches Buch? Ah, so, wacht auf ein bisschen, ne? Koran. Ein Buch, dessen Ayat ausführlich dargelegt ist, fussilat, erklärt, veranschaulicht. Als arabischer Koran für Leute, die verstehen. Jetzt habe ich sehr viel Ayat gesagt. Was denkt ihr? Gebt mir ein Beispiel jetzt von einer Ayah. Mal sehen, ob ihr zugehört habt. Ich möchte, dass jeder mir eine Ayah gibt. Aber auf die Schnelle. Eine Ayah. Was ist eine Ayah?
Jede Ayah, die du brauchst.
Gib mir ein Beispiel. Ha?
Alif Lam Mim.
Alif Lam Mim. Sehr gut. Gib mir ein Beispiel. Zum Beispiel. Du sagst ein Wort. Okay, die Erschaffung von Himmel und Erde. Ar-Rahman zum Beispiel, ja. Was noch? Gib mir ein Beispiel. Hä? Nein, ist nicht. Gib mir irgendein Beispiel. Ich meine wirklich irgendeins. Nicht als Kategorie, gib mir irgendetwas. Was ist in den Himmel und Erde?
Sonne.
Sonne, perfekt. Hä? Was noch? Hä? Perfekt. Die Eier, aber ein Beispiel. Was kann eine Eier sein? Die Eier kann sein der Himmel, die Erde. Und nicht nur der Himmel und die Erde, sondern was? Alles, was in ihnen ist. Alles. Das inkludiert dich. Deine Gedanken ist eine Eier. Dieses Glas ist eine Eier. Der Laptop ist eine Eier. Mein Wissen ist eine Eier. Meine Augen sind eine Eier. Die Tiere sind eine Eier. Der Baum ist eine Eier. Wasser ist eine Eier. Schmerz ist eine Eier, Freude ist eine Eier, Tränen sind eine Eier, Lachen ist eine Eier. Die Frage ist, nachdem du all diese Eier durchgelesen hast, ist, was ist keine Eier eigentlich? Der Begriff ist so breit gestreut und Allah erwähnt, und ich habe das nachgelesen, Allah erwähnt den Begriff über 382 Mal im Koran. Das bedeutet, es ist einer der zentralsten Konzepte im gesamten Islam, im gesamten Koran. Und er sagt, fast alles ist eine Ayah. Was ist also die sprachliche Bedeutung im Arabischen von Ayah? Die Wurzel von Ayah ist Alif oder Hamza, ja, ja. Und es gibt 9 Bedeutungen, circa. Ich werde mich aber nur auf einige bestimmte konzentrieren, damit ihr die echte Bedeutung ein bisschen da rauskriegt, damit es auch leichter verständlich ist. Und eines davon ist, Ayah bedeutet, es zeigt etwas in eine Richtung. Es deutet auf etwas hin. Zum Beispiel, wenn man sagt zum Beispiel in arabischen Ay, ist dasselbe wie man im Deutschen das heißt. Wenn du schreibst, du erklärst etwas, du schreibst in Klammer D.H, das heißt. Buchstäblich im Arabischen, das ist Ay. Du sagst etwas, ihr kennt diejenigen der Arabischen, die verstehen das. Man erklärt ein Konzept und die Mufassirun sagen meistens, sie zitieren eine Ayah, sie sagen Dalik al-Kitab, Ay al-Quran. Das bedeutet, das Wort buchstäblich Ayah ist Bedeutung selber. Das heißt, was auch immer wir als eine Eier haben, hat eine bestimmte Bedeutung. Etwas, was dir etwas mitgibt, eine Message gibt, okay? Dann, Die Araber verwenden das, wenn zum Beispiel eine Karawane in der Wüste geht und sie stellen ein Zelt auf und sie machen ein Lagerfeuer und sie grillen und sie machen das, was sie tun, dann ziehen sie weiter. Nehmen sie alles mit, was sie gemacht haben? Nein. Sie nehmen das, was wichtig ist, und das Lagerfeuer und die Sachen, die sie verwendet haben, lassen sie einfach in der Wüste liegen. Und dann, wenn jemand vorbeikommt und dann schaut, was da übrig geblieben ist, dann sagt er, die Karawane, ذهبوا بآياتهم, sie sind mit ihren Eiern weggegangen. Das bedeutet, das, was sie mitgenommen haben, war so wichtig, sie haben das mitgenommen. Der Rest haben sie einfach liegen gelassen. Das bedeutet, Eier hat also eine bestimmte Bedeutung und es hat etwas Wertvolles, das du dir mitnehmen sollst. Ich sage nicht, dass es jetzt eins zu eins die Bedeutung ist, aber in der arabischen Sprache funktioniert das grundsätzlich. Wenn die Wurzel diese Bedeutungen hat, dann schwingt das irgendwo mit, in jedem Wort mit. Okay? Das heißt, es hat eine Bedeutung und wenn du die Bedeutung gemerkt hast, du nimmst dir etwas Wertvolles mit. Dann, es soll Neugier oder Frage hervorrufen. Dass zum Beispiel, man fragt, ey, welche? Wenn man sagt zum Beispiel, wir haben heute eine Party gehabt. Oder wir haben heute ein Grillfest gehabt. Ey, welche? Welche Party? Wo? Das bedeutet, es soll auch erstaunen, es schwingt ein bisschen dieses Prinzip von Erstaunen und Neugier mit. Das heißt, was auch immer du nimmst, ist nicht nur wertvoll, es ist etwas, was dich neugierig macht. Dann, man verwendet es in Ayyuha. Man sagt, es ruft dich quasi. Ayyuha al-Walad von Razali zum Beispiel, das Buch O Kind. Es soll deine Aufmerksamkeit lenken. Das bedeutet, was auch immer du nimmst, hat Bedeutung. Du sollst es dir mitnehmen, es macht dich neugierig und es soll dich ansprechen. Und das Geläufigste, das hat eigentlich schon Yusuf gesagt, ist Zeichen. Du siehst manchmal ein Schild, es deutet auf irgendetwas hin, du sollst in diese Richtung hingehen. Und man sagt das zum Beispiel auch, wenn man Sicherheit ausdrücken möchte. Zum Beispiel sagt man im Koran, sagt, I wa Rabbi. Der Begriff I zum Beispiel. Wenn man sagt, ist das wirklich so, sagst du I. Ja, ist wirklich so im Arabischen. Gut. All diese Sachen sprechen. Das heißt, wenn wir jetzt allein nur die sprachlichen Sachen mitnehmen, eine Aya trägt etwas in sich. Etwas, was eine Bedeutung hat. Etwas, was dir Sicherheit gibt. Etwas, das dich anspricht. Etwas, was dich neugierig macht und das dich in eine bestimmte Richtung lenkt. Und im Kontext von Koran sagt Allah, das ist jetzt mal die sprachliche. Wenn wir jetzt den Koran lesen, sagt Allah in der zentralsten Aya, die wir heute besprechen werden. Also die eine Aya, die euch dann die Funktion von dem Prinzip im Islam erklärt, ist in Surat Ali Imran 190 bis 191. Wahrlich, in der Schöpfung, der Himmel und der Erde und dem Wechsel von Tag und Nacht liegen Ayat für Menschen, die reinen Verstand haben, Ulil Albab. Diejenigen, die Allah im Stehen und im Sitzen und im Liegen gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken und dann sagen, Rabbana, unser Herr, du hast dies nicht umsonst erschaffen. Subhanaka, preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Die Ayah sagt nicht, dass die Himmel und die Erde selber prinziptechnisch eine Ayah sind, auch wenn man das so umgangssprachlich sagen kann. Die Ayah sagt, in ihnen selber ist eine Ayah. Das bedeutet, nicht jeder, der sie sieht, erkennt sie sofort. Nur Leute, die direkt, die genauer hinsehen. Wenn du zum Beispiel, wenn wir das Beispiel nehmen von der Wüste und jemand sagt, die Überbleibsel von der Karawane, jemand, der nicht aufpasst, einfach nur so, keine Ahnung, heutzutage, wenn man ein Handy hat, ich sage auch auf Social Media unterwegs, der kann vorbeigehen, die ganze Welt geht um ihn kaputt herum, er geht komplett an diesem Lagerfeuer vorbei und ihm fällt gar nicht auf, dass eine Karawane da war und weggegangen ist, richtig oder nicht? Das heißt, objektiv springt es dir nicht sofort im Gesicht, das heißt aber nicht, dass es die Schuld der Eier ist, sondern ist deine Schuld. Du sitzt da abgelenkt die ganze Zeit. Und zwei Bilder, die ihr euch dafür mitnehmen könnt, ist, nehmt euch folgendes Beispiel. Jeder von euch hat irgendwo Bilder auf euren Handys von mehreren Zeiten in eurem Leben. Keine Ahnung, ihr wart irgendwo einmal, der Klassiker, irgendwo habt ihr einen Gap Year gemacht, irgendwo in Australien oder irgendwo wart ihr in einem anderen Land, es hat euch sehr geprägt oder was auch immer. Ihr wart in eurer Heimat, in eurem Heimatland, ihr habt sehr viele Bilder von eurer Kindheit oder was auch immer. Ihr habt Bilder davon gemacht und viele Jahre vergehen und ihr habt natürlich das alles komplett vergessen. Irgendwann, ihr geht auf euer Handy, ihr geht mal auf Google Drive, ihr schaut mal Sachen von vor 10 Jahren und plötzlich kommen diese Bilder wieder vor euch. Und was passiert? In ihnen in diesen Bildern wecken sich plötzlich viele Erfahrungen. Und plötzlich nicht nur Dinge, die damals passiert sind, sondern ihr reflektiert über die gesamten Jahre, die früher waren. Plötzlich nehmt ihr aus diesem einen Bild Bedeutungen und Lektionen daraus, die vorher nicht da waren, aber die Jahre haben das mit sich gebracht. Die Bilder sind plötzlich eine Ayah geworden. Wie sehr die Zeit vergangen ist. Wie sehr habe ich mich geändert. Ah, wie mein Schicksal sich geändert hat. Ah, wie Sachen sich geändert haben. Du bringst aus diesem einen Bild mehrere Sachen hervor. Das bedeutet, der Effekt von allen Ayat, die du auf dieser Welt siehst, ist, dass es auf eine Sache immer hindeutet. Was ist das, worauf Ayat im Koran, der Himmel und die Erde, was jetzt nach diesen, all diesen Ayat, die wir gehört haben, auf was ist die eine Sache, auf der sie alle, ob Koran oder der Himmel und die Erde, hindeuten? Auf was deuten sie hin? Was ist das Wertvolle? Allah. Der Drehangelpunkt in all dieser Sache ist Allah subhanahu wa ta'ala. Sogar die Geschichte selber. Geschichte selber als Prinzip. Allah sagt, لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. In der Geschichte von Yusuf, in ihrem Beispiel, sind Zeichen, sind Ayat für diejenigen, die fragen. Und ich gebe euch ein Beispiel, damit das so richtig reinhaut, was ich meine. Wer von euch hat sich nicht schon einmal, als die Verbrechen gegen Gaza passiert sind, und dann kommen Sprecher von der israelischen Besatzungsmacht und sie sagen Sachen wie, wir sind diejenigen, die Frieden stiften. Wir sind diejenigen, die Gutes tun. Wir sind diejenigen, die eigentlich Frieden wollen. Und wie viele von uns haben sich gedacht, Subhanallah. Allah sagt im Koran, was? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Stiftet keine Korruption auf der Erde. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Wir sind diejenigen, die Gutes tun. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا شَعَرُونَ. Aber sie sind diejenigen, die Korruption auf der Erde stiften und sie spüren es nicht. Und wie viele Muslime auf der ganzen Welt, ihr Iman ist von da auf da gestiegen. In einer Sekunde. Warum? Weil sie Geschichte, weil sie Politik oder ein bestimmtes Begebnis vor sich entdeckt haben und daraus haben sie eine Ayah rausgeholt und es hat sich verbunden mit einer Ayah, die sie im Koran gelesen haben. Und sie sagen, Allah hat genau dieses Prinzip beschrieben. Nehmen wir Geschichte beiseite. Wie viele von euch, die zum Beispiel Physik oder Biologie oder sonstige studiert haben, die Ärzte sind und da sitzen und den Körper studieren und einfach normal da sitzen, sie studieren, sie denken sich, ich muss parken für die Schularbeit, für den Test oder was auch immer. Und je mehr sie studieren, was die Zelle alles macht, wie genau die Proteine sind, genau wie die DNA sind. Und wenn nur ein einziger Aminosäure irgendwo nach links oder nach rechts kommt, passieren dann dies oder jenes. Die studiert haben, wie ein Kind im Bauch einer Mutter sich entwickelt. Und dann plötzlich macht man einfach, wow. Subhanallah. Und dann erinnerst du dich an was? Wie Allah in Surat al-Furqan die Beschreibung von Allah, die Beschreibung des Embryos im Koran beschreibt. Und du musst erstmal kurz Pause machen, so Subhanallah. Subhanallah, wie Allah alles erschaffen hat. Das kann unmöglich etwa ein Zufall gewesen sein. Du hast aus diesem Studieren von etwas Wissenschaftlichen, du hast einfach nur für deinen Test studiert, aber daraus stach plötzlich eine Eier vor dir auf, wo du gesagt hast, das ist es, was mich auf Allah hindeutet. Das ist nicht ein Zufall. Das ist etwas, was ganz genau, millimetergenau konstruiert wurde. Wie ein Architekt daran haargenau gearbeitet hat. Wie viele von uns sind da gesessen und haben sich so überlegt, sie haben Karriere, sie sind in ihrem Strudel, sie machen jeden Tag, sie erledigen jeden Tag ihre Arbeit, sie haben ihren Risk, sie bauen viel auf, sie sind Geschäftsmänner, Geschäftsfrauen und dann haben sie zum Beispiel so ein Business aufgebaut von 1000 Leuten und sie merken, die Leute arbeiten so viel und sie haben ein kleines Dorf haben sie zum Beispiel in eine gesamte Stadt verwandelt und sie denken sich, Subhanallah, wie viel Macht hat der Mensch? Wie viel Macht habe ich? Wie konnte ich da sitzen und ich habe ein gesamtes Dorf komplett verändert? Wie viele Leben sind in meiner Hand? Und dann erinnern sie sich an diese Ayah im Koran. Ayahsabul insanu ayutraka suda. Hat der Mensch wirklich gedacht, er wird allein gelassen? Hast du gedacht, du kannst all diese Sachen ändern? Du hast so viel Macht über diese Sachen? Wie viele Bauern haben Samen in den Boden gelegt Und sie haben ein Jahr gewartet und dann plötzlich aus diesem Samen kamen dann die Weizen und dann sitzt er da und dann macht er das Mehl und dann macht er sein Croissant und beißt schön in sein Vollkornbrot rein und denkt sich, Subhanallah, du warst nur ein Weizen. Du warst nur ein Korn. Wie ist das möglich, dass wenn ich Früchte habe, dass sie in verschiedenen Formen vor mir sind, mit verschiedenen Geschmäckern? Wie viele Menschen haben die Liebe zu einem Kind erlebt und gesagt und dann in den Himmel geschaut und gesehen, wie die Sterne über sie liegen und sagen, wie kann ich so viel Liebe für etwas empfinden, das so klein und hilflos ist? Und ich bin da und kann über mich selber nachdenken und ich habe Klamotten auf meinen Rücken und ich bin die ganze Zeit irgendwo beschützt. Ehrlich, das alles soll ein Zufall sein? Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala meint. Diejenigen, die Verstand haben. Dass selbst die kleinsten Dinge, wo ein anderer sagen würde, what's the big deal, warum machst du dir so viele Gedanken? Selbst aus dem sagt der Koran, wenn du um dich herum siehst, Ayat stechen dir überall ins Auge. Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Existenz sticht dir überall ins Auge. Du musst nur richtig hinsehen. Und das Interessante ist es nicht interessant, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sätze im Koran, nicht die Sätze, weil die Sätze ist kein guter Weg, die Worte im Koran als Ayah bezeichnet hat. Aber Dinge wie dich selber, du selber, deine Eltern und den Himmel auch als Ayah bezeichnet hat. Wir denken uns denn schon meistens, der Koran ist das Einzige, was wir von Allah haben. Aber eigentlich, die Welt um uns herum ist wie ein lebendiger Koran. Du liest den Koran vor dir, du liest Alif, Lam, Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fihi. Und wenn du Minshawi hörst oder diese ganzen anderen Gebetsrezitationen, es bewegt dein Herz. Indem Allah den Begriff Ayah verwendet hat, er sagt dir eigentlich, wenn du in den Himmel schaust, am Abend, wenn die Sterne dich anlachen von oben, das soll dasselbe mit dir machen, wie wenn du am Abend zu Hause sitzt und du hörst, wie Minshawi sagt, وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Beim Morgengrauen und Allah hat dich nicht zurückgelassen. Es soll dasselbe mit dir machen. Und dann sagt Allah, denken Sie nicht über den Koran nach, denken Sie nicht über die Himmel und die Erde nach. Das heißt, Allah sagt, denke über diesen Koran nach und denke auch über den Koran, der dich anlächelt um dich herum. Und das Wunderschöne ist, sie beide spielen miteinander. Du liest den Koran, Allah sagt dir, studier doch die Vögel, die über dich gehen. In Surat al-Mulk, sehen sie nicht die Vögel über sie, wie Allah ihre Flügel hält, wie sie über ihn fliegen. Du sagst, okay, dann machen wir kurz den Koran zu. Lass mich doch wirklich, ich meine das ernst, lass mich kurz Vögel beobachten. Hol dir von mir deinen Hut, hol dir ein Fernglas, mach Wikipedia und sag, ja, lass mal einfach Vögel anschauen. Aber ich kann euch garantieren, allein das, und du wirst dann so viel sehen und du wirst merken, Subhanallah, schau, der Vogel macht das und der Vogel macht das und der Vogel macht das und der Vogel macht dies. Die Tafsir, es gibt ja immer Leute, die haben Tafsir von diesen Ayat. Sie sitzen da und sie machen Erklärungen von diesen Ayat im Koran. Aber Allah sagt dir, der beste Tafsir, möchtest du den goldenen Tafsir haben? Mach das Buch zu kurz und schau einfach die Vögel an. Mach dir Gedanken, einfach, Allah sagt dir selber im Koran, schauen Sie nicht die Vögel an, wie der Rahman sie über dem Himmel erhält. Mach dir einfach Gedanken darüber. Und danach kannst du immer die Ulama zuhören. Das ist das Schöne. Allah hat dir genug Quellen gegeben, dass du dieses Buch verstehen kannst und die Welt um dich herum. Denke über den Khalq nach und das ist der beste Tafsir für die Sachen, für das, was du im Koran liest. Und das zeigt auch, dass der Islam selber, dieses Prinzip von Religion ist mit Wissenschaft nicht vereinbar, ist für uns als Muslime kompletter Schwachsinn. Es ist absoluter Humbug. Die Tatsache, dass für uns Fächer wie Biologie, Geografie, Physik, all diese Dinge sind eine Manifestation von den Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssten eigentlich unseren Kindern in der Schule sagen, wenn du reingehst und in den Biologieunterricht sitzt, du machst nicht nur einfach nur Bio. Du studierst die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist auch islamische Bildung. Das Problem ist nur, mit welchem Blick betrachtest du die Dinge auf der Welt? Uns wird in den Schulen beigebracht, Gott hat nichts zu suchen im Klassenzimmer, hat nichts zu suchen in der Art und Weise, wie du die Welt um dich herum betrachtest. Und das macht auch die Welt dann zu einem viel kälteren Ort. Weil wo ist der Sinn in den Sachen? Plötzlich ist alles nur so viel wert, wie die Sache, die du beobachten kannst. Du bist nur Neuronen, die rumlaufen und die Liebe, die du spürst gegenüber deinen Kindern, das ist nicht echte Liebe. Das ist alles nur, Hormone eigentlich. Du magst dein Kind eigentlich gar nicht. Wenn es drauf ankommt, ja, stellt euch jemand vor, so, ich liebe dieses Kind extrem und dann sagt er, ach, das ist nur Hormone alles. Es ist so eine traurige Art und Weise, die Welt zu sehen. Aber das passiert, wenn du Gott aus der Erfahrung des Menschen rausziehst, weil Gott selber verankert den Sinn des Menschen. Warum bin ich überhaupt hier? Und das war auch der Grund, warum die Muslime in ihrem goldenen Zeitalter, schon im 8. Jahrhundert, mit Wissenschaft immer motiviert waren, mehr zu studieren. Für sie war nicht, dass man die Welt studiert, irgendwie, oh, wir haben Angst, dass wir irgendwas anschauen werden und dann widerspricht das unserer Religion. Im Gegenteil. Sie haben sich gedacht, wenn wir noch mehr von dieser Welt studieren, kennen wir unseren Schöpfer besser. Und der Koran selber sagt, denkt doch über die Sachen nach. Der Koran sagt, denkt über die Welt nach. Der Prophet selber hat gesagt, für jede Krankheit gibt es eine Heilung. Das in einer Zeit, wo sie keine Heilung hatten für Tuberkulosis oder für 100 andere Krankheiten, für die wir heute die Lösungen haben, für die wir heute eine Heilung haben. Das hat die muslimischen Ärzte nicht davon abgehalten, dass sie eine der besten Krankenhäuser in der damaligen Zeit gebaut haben. Aus der Motivation von ihrem Propheten, der gesagt hat, für jede Krankheit hat Allah eine Heilung erschaffen. Das ist es, was den Islam ausmacht. Und das ist es, was das Prinzip Ayah macht. Wenn du die Welt mit der Brille von Ayah siehst, den koranischen, diese koranischen Bedeutung, alles wird dann plötzlich für dich eines sein. Alles ist gleich. Jede Erfahrung in deinem Leben ist etwas, das dich dann gegenüber Allah näher bringt. Natürlich stellt sich natürlich dann die Frage, wenn das der Fall ist, warum gibt es dann Menschen, die absolut blind für diese Sachen sind? Wie geht es, wenn wir zum Beispiel das Beispiel nehmen, jemand guckt aus dem Fenster und da ist der Sonnenuntergang. Einer sagt, Subhanallah, ja, hast du nicht den Sonnenuntergang gesehen? Ein anderer schaut, aber sagt, eigentlich, ich sehe nur diese Flecken auf dem Fenster. Habt ihr nicht mal solche Menschen gesehen? Der sieht nicht Sonnenuntergang. Der sagt, Bruder, kannst du mir bitte so ein Glasreiniger holen? Ich sehe da die ganzen Flecken da. Ja, siehst du nicht den Sonnenuntergang? Wunderschön ist das. Ja, aber mehr sieht er nicht. Einfach nur am Sudan. Boah, hast du das Fenster gesehen? Ach, das Holz ist ja urmorig und alt. Gibt es doch, oder nicht? Deswegen, und die Antwort darüber versteckt sich in der Ayah selber. Allah sagt nämlich, wahrlich in der Schöpfung der Himmel und der Erde und im Wechsel von Tag und Nacht liegen Ayat für Menschen, die reinen Verstand haben. Der arabische Begriff hier ist Ulul Albab. Und Ulul Albab im Arabischen, es ist wie der reine Kern einer Sache. Das Bild, das die Araber geben, ist es, das Fruchtfleisch ohne der Schale. Quasi das Fleisch, das Wichtigste, was in einem Ding da ist. Das heißt, es ist ein reiner Verstand ohne Verschmutzungen. Und sagt Allah nicht subhanahu wa ta'ala im Koran, sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Und sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Surah 7, Ayah 179. Nur weil jemand viel weiß, heißt es noch lange nicht, dass sie Weisheit haben, oder nicht? Wie viele sehen die Verbrechen, die die israelische Besatzungsmacht mit Gaza macht, aber es gibt 100 Entscheidungen, warum die Kinder sterben müssen? X Entschuldigungen. Ja, politisch muss so sein, so. Irgendwie muss natürlich irgendwas sein. Die Kinder haben es verdient. Ach ja, was willst du machen? Es gibt immer eine Ausrede. Und das sagen nicht irgendwelche Leute, die ungebildet sind. Das sind höchst gebildete Leute. Leute, die in Top-Universitäten studiert haben und in Höchstpositionen sind. Die sind nicht einfach so dort. Die sind sehr, sehr klug. Und Allah selber sagt im Koran über Menschen, Adallahum ala ilm. Sie sind irregeleitet worden, obwohl sie Wissen haben. Wie viele Menschen kennen wir, die einfach nicht an Gott glauben wollen, weil sie sich einfach so sehr weigern, von etwas kontrolliert zu werden. Sie haben so eine, schon fast eine allergische Reaktion darauf, dass ihnen irgendjemand irgendetwas zu sagen hat. Sie sehen all diese Dinge. Sie sagen, ja, du hast recht, natürlich, die Welt ist urkrass. Ja, ich glaube eben. Aber ich denke, das ist so irgendwie etwas Mystisches. Es ist irgendwie das Universum, redet mit mir so. Leute, ich schwör's euch, Menschen werden an Feen glauben und an sprechende Bäume, bevor sie sagen, es gibt Gott, der ihnen irgendetwas zu sagen hat. Auf Ernst. Sie werden an alles glauben. Sie werden daran glauben, dass irgendwie Atome haben irgendwie einen Aspekt vom Bewusstsein und deswegen wurde, weil der Mensch so hoch komplex ist, deswegen hat er ein Bewusstsein und ein, weil in jedem Ding gibt. Sie werden glauben, dass ein Handy selber irgendwo denken kann, aber und sie werden die verschiedensten Theorien aufbauen, nur um dem zu entkommen, dass es einen Gott gibt, der dich erschaffen hat und dir etwas zu sagen hat. Sie kommen mit Autorität null klar. Gar nicht. Und gibt es nicht Menschen? Sie werden niemals Muslime. Niemals, egal wie sehr ihr Herz oder auch ihr Kopf ihnen bestimmte Sachen zeigt, wo sie denken, okay, irgendwie, ich muss darüber nachdenken, weil sie sich einfach weigern zu sehen, dass irgendwo ein Punkt ist. Ich muss nicht einmal sagen, dass man mit den Ideen des Islams einverstanden ist. Ich sage nur, dass sie bestimmte Sachen im Islam so sehen, wie sie sind. Zum Beispiel Leute, die den Koran aufschlagen und sie sehen, ah, und tötet sie, wo immer sie finden, خلاص, nein, it's over. خلاص. Der Koran, der Islam sagt, die Muslime sollen alles töten, was nur Beine hat. Obwohl, lies wenigstens die Eier davor und die Eier danach und die gesamte Sura, das hat einen Kontext, das hat einen geschichtlichen Aspekt. Ich sprich nicht mal über eine allgemeine Sache, nein, 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 will ich nicht sehen. Oder Leute, die sagen, schau, euer Koran sagt, dass die Sonne in eine Pfütze untergeht. Case closed. Ah, ist so. Es steht eins zu eins da. Ohne zu beachten, das ist nicht mal das, was die Ayah sagt. Die Ayah spricht über etwas ganz anderes, aber nein, schau da. Da steht es schwarz auf weiß. Und es sind nicht irgendwelche Leute, ich sag's nochmal, das sind Leute, die sind hochgebildet. Und was sagt Allah über diese Leute? In Surat al-Baqarah. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا. Mit ihm, dem Koran und den Beispielen im Koran, wird Allah sehr viele Menschen recht leiten und sehr, sehr, sehr viele Menschen irre leiten. Aber wen wird er irre leiten? وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Nur diejenigen, die wirklich ein korruptes Herz haben. Sie haben schon zugemacht. Sie gehen zu diesem Koran, als ob sie die Richter sind. Sie haben schon ein bestimmtes Bild, das sie dem Koran aufzwingen möchten und sagen, da, schau, das ist das, was euer Buch sagt. Und diese Leute, niemand kann ihnen helfen, weil ihre Herzen, sie haben Herzen, mit denen sie nicht hören können, sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen können und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören können. Und das passiert, wenn die Nefs, wenn deine Nefs und deine Gelüste über dem stehst, was die Wahrheit ist. Und gibt es auch nicht Menschen, die nichts vom Islam gehört haben, aber sie sind schon fast besessen von dieser Wahrheit. So besessen, dass sie so viele Fragen stellen und man hört die seltsamsten Geschichten, wie sie irgendwo aus dem Eck der Welt trotzdem zu dieser Religion finden. Allah hat ihnen diesen Weg geöffnet. Obwohl alle Chancen gegen sie standen, dass sie irgendwo von Koran stoßen und einen Muslim sehen und dann die Botschaft des Islams hören, einfach weil ihr Herz so sehr nach Wahrheit, nach Rechtleitung strebt, dass Allah ihnen den Weg zeigt. Und wie viele Geschichten kennen wir von Leuten, die sagen, von Konvertiten, sie haben gesagt, Wallahi al-Azim, ich habe diesen Koran aufgemacht, ich habe so sehr über die Ayats von Allah nachgedacht, ohne es zu wissen, ich habe nur ein paar Sätze, nur ein paar Worte in diesem Koran gesehen, das ist die Wahrheit. Punkt. In 5 Minuten, es war over. Weil das Licht, das in ihrem Herzen war, hat sich mit dem Licht verbunden, das sie schon immer gesehen haben. Der Koran in ihren Händen war schon immer, hat schon immer, wie sagt man, haben schon immer das Echo gespürt von dem Koran, der über sie die ganze Zeit gesprochen hat. Weil die Welt redet mit ihnen die ganze Zeit. Es gibt einen Schöpfer, kommt zu ihm zurück. Und leider auch Muslime können in diese Verhärtung des Herzens reinfallen, wenn sie nicht aufpassen. Weil es gibt auch in der Ayah selber, in Ali Imran, eine Bedingung. Wie kannst du zu denjenigen dazugehören, die Ulul Albab sind, die eine reine Vernunft haben? Was sagt Allah? Wahrlich, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und im Wechsel von Tag und Nacht liegen Ayat für Menschen, die einen reinen Verstand haben. Was? Diejenigen, die Allah im Stehen, im Sitzen und im Liegen gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Das war's? Nur nachdenken? Nein. Sie sagen, Rabbana, unser Herr, das hast du nicht umsonst erschaffen. Subhanaka, preise dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Dieses reine Herz, das kommt mit Tazkiya, mit der Reinigung des Herzens, dass du dich wirklich hinsetzt und über die Sachen nachdenkst, über die Allah dir sagt. Du kannst nicht nur die ganze Zeit durch deinen Alltag gehen, beten und die Ayat so runterrattern die ganze Zeit. Ah, mein Schauer hat das so schön gesagt. Ah, so top. Aber du machst dir keine Mühe, die Übersetzung anzuschauen. Du machst dir keine Mühe, um das, was dir Allah dir sagen möchte, anzuschauen. Du machst dir keine Mühe, kurz still zu halten und Tadabbur zu machen, tief über die Welt, über dich herum nachzudenken. Und ich sage euch, wir leben heute in einer Welt, die voller Ablenkungen ist, die uns das Ding verdammt schwer macht. In einer Welt von Algorithmen, die uns die ganze Zeit dazu bringt, dazu führt, dass wir die ganze Zeit abgelenkt sind, die ganze Zeit über lächerliche Dramen nachdenken, über die lächerlichsten Dinge nachdenken, dass wir nicht eine Sekunde sagen, lass das mal zur Seite und denk drüber nach. Du kriegst eine Frage in deinem Kopf, dein erster Instinkt ist nicht, doch lass mich kurz mal 5 Minuten nachdenken und mal selber so drüber reflektieren, Bruder, lass mal Gemini fragen, lass mal KI fragen. Hey, wie ist das so, wie ist das so? Ja, hey, nimm doch 3 Sekunden, lass deine Neuronen doch einmal, lass die atmen. Dein Hirn ist schon staubweben. Die wollen sich einmal drehen. Einmal wollen sie sagen, ja, ach, lass mal gönnen. Allah hat dir diesen Much, diesen Kopf erschaffen, dass du ihn verwendest, dass du ihn nachdenkst. Er sagt, gönn mir doch, Bruder, gönn mir doch diese, dass mal ein bisschen hier Strom läuft. Nein, lass mal, sag du mir bitte die Antworten. Ja, Sayyid, ha, sag mir, Sheikh. Gönn doch. Und wenn du diesen, und das, Leute, ist ein Muskel. Es ist ein Muskel. Tadabbur, tief nachzudenken über Sachen, ist ein Muskel. Wenn du ihn nicht verwendest, dann stirbt er. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ich fühle Allah nicht und ich bin von Allah weit entfernt. Dann gib doch dir selber, lass dich mal wirklich von diesem Lärm, der die ganze Zeit 24 Stunden im Kopf ist, gib dir doch mal ein bisschen Pause und denk über die Ayat nach, die Allah dir gegeben hat. Doch verwende wenigstens die Rezitation des Korans nicht, als ob du einen Podcast hörst. Sitze einfach mal so da und lass es über dich so gehen und hab mal 15 Minuten, lies eine Übersetzung wenigstens dabei und denk nach. Was nimmt es dir weg? Was nimmt es dir weg? Und es gibt eine Sache, die dann passieren wird, wenn man das nicht macht. Wenn du die ganze Zeit deiner Nafs das gibst, was sie möchte, die ganze Zeit diese Ablenkungen, die ganze Zeit diese Algorithmen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Surat al-Baqarah? Dann verhärteten sich ihre Herzen oder eure Herzen, sodass sie wie Steine wurden oder noch härter. Denn unter den Steinen gibt es gewiss welche, aus denen Bäche hervorbrechen. Und unter ihnen gibt es welche, die sich spalten, sodass ein bisschen Wasser heraustropft. Und unter den Steinen gibt es welche, die sich vor Allah hinabfallen. Und Allah weiß und ist gewiss nicht unachtsam von dem, was ihr tut. Spricht Allah über Steine oder worüber redet er? Er redet über Herzen. Deswegen lassen wir bitte, liebe Geschwister, uns nicht unser Herzen verhärten lassen. Lasst uns wirklich die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala tief darüber nachdenken, dass wir die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und dann werden uns auch nicht Sachen stören wie, ah, ich habe Zweifel an Allah, ah, ist der Koran die Wahrheit, ah, ist dies die Wahrheit, ah, ist jenes die Wahrheit. Wenn du dir einfach nur deinem Herzen und deinem Kopf nur ein bisschen Zeit lässt, du wirst merken, dass die Ayat in allem, was du tust, und egal wo du bist, und sogar in der Früh, wenn du aufwachst und in den Spiegel schaust, wird eine Ayat dich direkt anschauen, nur wenn du diesen reinen Verstand hast. Aber gib dir die Mühe, dass du genau das machst, dass du dir über die Ayat nachdenkst und dass du auch Basics wirklich machst. Allah gedenken und diese Tazkiya niemals vergisst. Und es fängt schon mit Sachen, mit diesen Basics an, wie dein Gebet. As-salatu salat. Niemals das Gebet. Fang immer damit an. Und inshallah wird Allah subhanahu wa ta'ala uns reine Herzen geben, die in der Lage sind, die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala zu erkennen und uns somit Sicherheit und Yaqin in unserem Herzen zu geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns genau solche Herzen geben. Und barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.